bin auf dem Weg als Anwalt. Mein Name ist Duri Bonin und ich bin heute auf der Falkenstrasse bei der NZZ Besuch. Hallo Zoe. Baches.
Ja, aber...
Ich habe es gerade nicht getroffen.
Das ist kein Problem, vielen Dank.
Ich habe eigentlich gedacht, ich käme für einen Kaffee. Ich musste jetzt aber merken, dass Sie als Journalistin keinen Kaffee trinken.
Ja, das ist nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig. Ich trinke vor allem Tee. Und Kaffee habe ich dann gerne mit irgendwas drin. Viel Milch oder viel Rahm oder weniger, aber Glasse oder so. Genau.
Was mir nicht ganz klar ist, arbeiten Sie für die NZZ oder die NZZ am Sonntag?
Also grundsätzlich habe ich jetzt sehr viele Jahre für die NZZ Tageszeitung geschafft. Ich habe jetzt vor einem Jahr gewechselt zur NZZ am Sonntag. Und für den Fall Raiffeisen bin ich jetzt für beide Zeitungen tätig.
Und jetzt haben Sie mich gestern ganz aufgebracht kontaktiert.
Also aufgebracht ist jetzt vielleicht ein klein wenig übertrieben.
Man muss sich ein bisschen dramatisch machen.
Nein, das ist alles klar. Und zwar habe ich wirklich erst am Montag gemerkt, also zwei Tage vor der Urteilsverkündung, dass es diesen Podcast überhaupt gibt.
Das ist aber schlimm.
Ja, ich muss gestehen, ich bin eigentlich gerne up to date mit den Sachen, die ich darüber schreibe. Und ich habe gefunden, wir kennen uns ja auch. Sie hätten mir das ruhig können, ein bisschen aggressiver sagen, Frau Batschet, hören Sie jetzt bitte den Podcast.
Das Problem ist vielleicht auch, wir sind in diesen Verhandlungen, haben wir ja nicht auf Tempore arbeiten. Also wir haben den Laptop genau. Nicht dürfen verwenden. Und das hat mit sich gebracht, dass natürlich jede Pause ausgegrenzt sind. Zum Aufnehmen und zum Schneiden. Und durch das waren wir gar nicht präsent und konnten uns mit den Leuten vernetzen vor Ort.
Ja, das ist klar. Ich glaube, per se ist es sowieso, wie Corona hat das Gericht gesagt, extrem reduzierte Anwesenheit gewesen. Und ich muss einfach sagen, also nochmal auch Gratulation zu dem Podcast.
Vielen Dank.
Ich habe Freude daran und es hilft auch in der ich glaube, das erste Mal, dass das Anwälte auch begleitet zum Prozess auf die Art und Weise. Und für mich als Journalist ist das sehr nützlich. Und genau.
Und jetzt haben Sie gestern aber noch einen Kritikpunkt gehabt. Man hat die NZZ viel zu wenig erwähnt.
Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen Eigenwerbung. Aber ich habe das Gefühl, in denen, die ich dann schon gehört habe, bis wir telefoniert haben, ist sehr oft andere Publikationen genannt worden. Und ich habe gefunden, eigentlich hat die NZZ da schon wirklich einen sehr guten Job gemacht. Und dann habe ich das Ihnen gegenüber erwähnt.
Richtig. Das ist so. Sie sind sicher, mit ganz hundertprozentiger Sicherheit, die Person, die am besten informiert ist. Natürlich losgelöst vom Gericht und den Parteivertretern. Aber wir haben ja im Podcast vor allem negative Beispiele einmal genannt. Oder zum Beispiel geschildert, der Blick tickert wie wild, wenn es ums Rotlicht geht. Und kaum geht es um die Wirtschaftsstrafsache. Ist Schweigen im Blätterwald. Und bei der NZZ war das natürlich ganz anders gewesen.
Nein, also ich glaube, wir haben alle von der NZZ, es ist sehr nett, dass Sie das sagen, wir haben alle probiert, halt, um sachlich nüchtern. Und vor allem haben wir wahrscheinlich auch mehr Manpower gehabt als andere Kollegen, die halt zum Teil alleine vor Ort einen Live-Ticker gemacht haben.
Ja, und es ist auch so, in den Tagen, wo wir nicht zugelassen worden sind, der Herr Münch und ich, haben wir uns natürlich vorwiegend über die NZZ informiert. Also ohne NZZ hätten wir gar nicht mitbekommen, was gelaufen ist.
Also ich glaube eben auch wirklich ohne Eigenlob. Ich glaube, wir haben wirklich probiert, um halt einfach originalgetreu mehr oder weniger weiterzugeben, was geredet worden ist.
Aber wie ist denn so etwas möglich? Sie müssen ja quasi simultan los und schreiben und einordnen und verstehen. Das geht ja eigentlich gar nicht.
Also wir haben in den ersten zwei Tagen haben wir mit einem Grossaufgebot kommen. Da waren wir mehrere Leute. Mhm. Wo gleichzeitig haben wir abgemacht, jetzt hörst du zu. Dann schreibst du das weiter, gibst das weiter da an die Zentrale, dann könnt ihr das verarbeiten. Aber dann am dritten Tag war man dann wirklich alleine vor Ort und hat einfach mitgeschrieben und dann immer wieder geschickt und Kollegen vor Ort. Aber wir sind sicher, also wir sind für die Tageszeitung drei Leute, André Müller, Thomas Schürf und ich. Und für die Sonntagszeitung haben wir dann können, längerfristig, das ist dann Albert Stecker und ich. Aber wir sind schon wirklich immer 3 bis 5 Leute über den ganzen Prozess involviert. Und es war sehr anstrengend. Also der Live-Ticker war sehr anstrengend.
Nein, das glaube ich. Weil, also auch nur schon zum Zuhören und selbst mit juristischem Hintergrund bist du irgendwann einfach so ermüdet und überfordert. Also ich komme jetzt gerade aus einer 4-Stunden-Sitzung und ich meine, da explodiert einfach der Kopf.
Ja, das ist es.
Und dort sind ja Plädoyer 6 Stunden, 8 Stunden, 5 Minuten Pause, weiter ist gegangen. Also es ist ja gar nicht mehr aufnehmbar gewesen.
Wir hatten zum Teil Plädoyers, also nicht alle, das hat geholfen, aber viele Sachen mussten wir wirklich zulassen und schreiben. Und es ist schon herausfordernd. Und am ersten Tag, als ich ganz alleine war, wegen der Zugangsbeschränkung, bin ich am Nachmittag irgendwann davon getöst. Und das ist sicher nicht eine Idee.
Sie sind die, die geschnarchelt haben.
Nein, nicht so schlimm, aber ich bin sicher, ich bin ein paar Minuten, ich habe wirklich nicht mehr können. Aber wenn man sagen muss, der Richter Eppli hat sehr, ich glaube, verhältnismäßig zuverlässig Pause gesetzt. Man hat immer jemanden gewusst, wenn eine Pause kommt. Mhm. Und wenn es fertig ist, also am Abend um 6 Uhr, Viertel ab, ist eigentlich fertig. Mhm. Aber es war schon anstrengend, keine Frage.
Jetzt, ich kann mir noch vorstellen, wenn ihr da so live tickert, dass das allenfalls sogar Einfluss kann auf einen Aktienkurs
haben kann. Nein, das ist jetzt natürlich nicht quotiert. Aber ich hatte so ein Erlebnis, als ich im Bundesgericht gesessen bin, in Lausanne, für den UBS-Fall. Das ging um die Kundendaten, gegangen, die nach Frankreich übermittelt worden sind und ich live tickert.
Ja, okay. Ja.
Genau, und dann ist dann wirklich, wo klar war, dass die Mitten relativ schnell gemerkt, dass drei Richter für die Auslieferung waren und dass der Fall entschieden ist. Und dann hat sich auch der Aktienkurs tatsächlich bewegt, ob jetzt dann nur da ist. Aber so ein Live-Ticker kann natürlich schon einiges bewirken in einem Gericht.
Gut, und aber zeitverschoben kommt sie dann sowieso gleich.
Also ich weiß nicht, wie die Regeln sind, aber so Gerichtsverhandlungen gehen natürlich schon meistens bis nach Aktienschluss, zumindest in der Schweiz.
Ja.
Oder? Aber in dem Fall hat sich auch kein Aktienkurs verändert. Und es haben, glaube ich, ja mehrere Publikationen gelive-tickert. Und der Prozess war sicher eigentlich sehr gut mitverfolgbar, gewesen, auch von außen. Obwohl es natürlich nicht das Gleiche ist für Sie als Profi, als Anwalt. Sie hätten da Sachen anders gesehen. Aber wir haben sicher probiert, vielleicht auch einem Publikum, das nicht alles Profis sind, das so zu vermitteln, dass man es versteht.
Aber das ist ja gerade spannend, der verschiedene Blick. Und das ist eigentlich auch eine Frage, die ich an Sie hätte. Was ist jetzt so aus journalistischer Sicht so speziell in diesem Fall?
Ich habe mir überlegt, das ist mir dann nachgekommen, nach diesen ganzen zwei langen Monaten, die 8 Tage. Sie haben das, glaube ich, auch schon dazu ausgeführt, dass das sehr verstreut war, diese Tage. Für mich wirklich auffallend war, dass eigentlich vor allem über 90% der Zeit sind Anwälte am Reden waren. Verteidiger, Ankläger und haben geredet. Und das sind lauter Leute, die nicht dabei waren bei den Sachen, die eigentlich besprochen worden sind. Außer der Lorenz Erni, muss man sagen, der hat eine Rechnung rund um das Projekt K. Das ist der Vorfall im Park Hyde. In dieser Nacht war er auch einer der Anwälte, der Pierre Vinzenz unterstützt hat. Und seine Rechnung ist offensichtlich laut Erni fälschlicherweise auch an Dreyfusen gegangen. Und die ist auch in dem Spesen-Ding drin. Und das ist natürlich schon auffallend für mich, dass man keine Zeugen vor Gericht befragt hat. Es gibt da vor allem drei Fälle. Also sie sind am ersten Tag, hat man sie, glaube ich, wieder in den Saal hineingelassen. Sie haben den Pierre Vinzenz gehört, oder?
Ja.
Und er hat gesagt, ja, er hat irgendwann in seiner Aussage vor dem Richter gesagt, auf Nachfrage, der Herr Rüegstürm hat ihm bewilligt, dass er auf Spesen in Erotik-Etablissements und in Clubs. Und ich war komplett überrascht. Wir haben gerade ein paar Tage vorher in der NZZ, am Sonntag, haben wir die aus der Einvernahme, haben wir genau den Teil mit dem Rüegstürm, und der ist komplett überrascht und schockiert. Also, der Pierre Vinzenz sagt, der Rüegstürm hat ihm explizit Erlaubnis gegeben, und in der Einvernahme mit Protokoll steht das Gegenteil. Das ist doch ein Moment, wo der Richter sagt, jetzt holen wir den Herr Rüegstürm und den fragen wir nochmal. Dann das Gleiche beim Franz Marti, das ist der vorherige Präsident vor dem Rüegstürm. Bei dem Comtrain-Gutachten gibt es einige grosse Fragezeichen. Da hat der Herr Marti mit dem Herrn Vinzenz das Gutachten in Auftrag gegeben. Und der Herr Marti ist nicht einmal liefern worden. Von der Staatsanwaltschaft. Und dann ist das Comtrain-Gutachten, die Forschmoser und zwei weitere, Professor Forschmoser. Und dann hat die Verteidigung hat immer wieder darauf hingewiesen, es sei ein gutes Gutachten. Und die Anklage hat gesagt, es sei völlig sinnlos. Und der Franz Marti hätte man einfach mal fragen, der Präsident, haben Sie die Gutachten alle durchgelesen? Mit wem haben Sie darüber geredet? Haben Sie jemanden informiert oder nicht? Und der ist auch nicht vorgeladen worden. Und dann ist das für mich als Journalist, ist das eben, das ist wahrscheinlich für Sie als Anwalt
eine klare Situation.
Aber für mich, ich habe das nicht verstanden.
Das verstehen wir ja auch nicht. Und darum kritisieren wir auch so vehement die fehlende Neugier von diesen Gerichten im Kanton Zürich, dass die eben die Beweise nicht abnehmen. Und auch wenn jetzt jemand als Zeuge schon befragt worden ist, wenn er eine entscheidende Aussage für eine Falllösung ist, dann möchte ich doch als Richter, der die Verantwortung trägt für ein Urteil mit unter Umständen immensen Folgen, wenn ich die Verantwortung als Richter muss tragen, dann will ich doch die Aussagen selber hören und vielleicht noch zwei, drei Ergänzungsfragen stellen. Weil wir wissen alle, wie etwas gesagt wird, wie das transkribiert wird auf Papier. Das ist unendlich schwierig und es geht auch so viel verloren.
Und manchmal findet man eben auch Sachen später raus, die man nicht weiss, oder? Ich meine, zum Teil sind die Einvernahmen 3-4 Jahre vorher gewesen, das hat sich ja schon gezogen. Und auch mit dem neuen Beweisdokument, das relativ massiv war, wo der Verteidiger von Herrn Barbier Müller von GCL präsentiert hat, eine neue Präsentation, die eigentlich die Position der Verteidigung gestärkt hat in dem Teilaspekt von GCL. Und da gibt es einen Verwaltungsrat, der auf das klar hingewiesen hat in einer Sitzung, seit Verteidigung. Dann hätte ich doch als Richter hätte gefunden, holt mir den Verwaltungsrat an. Holen wir irgendeinen Verwaltungsrat an, weil man gewusst, an welcher Sitzung die Beilage verteilt worden soll sein oder verteilt worden ist. Je nach Sichtweise. Und das ist jetzt für mich etwas, was mich wirklich überrascht hat an dem Fall.
Ich kann nur sagen, ich bin ganz bei Ihnen. Und als Anwalt bist du immer wieder perplex, dass eben so entscheidende Beweise nicht abgenommen worden ist. Und dann werden es halt immer so Vermutungsurteile. Es sind dann so Plausibilitätsprüfungen mit unter Umständen sehr weitreichenden Folgen.
Aber vielleicht haben ja dann die Richter das nachher alles gemacht. Ist ja möglich, dass man da nachher...
Nein, aber,
oder macht man das nicht?
Aber Zeugeneinvernahmen, das ist ja parteiöffentlich. Also die können nicht hinten rum zum Telefon greifen und einem Verwaltungsrat anrufen. Also wenn man schon die Verhandlung so splittet über 3 Monate, dann wäre ja zu erwarten, dass man das gerade noch nutzt für so Einflechtungen. Weil Zeit hätte man ja in diesem Fall ausnahmsweise genug gehabt.
Also er hat schon wirklich ein paar Mal betont, es sei unglaublich schwierig, um diesen Saal zu mieten.
Aber die Qualität der Zürcher oder Schweizer Justiz kann nicht an logistischen Problemen scheitern.
Sagen wir es mal so, es wirkt eigenartig und eigentlich ein bisschen... Und vor allem im Gericht ist es ja dann auch gegangen. Es war zwar nicht gut für uns Journalisten mit dieser Übertragung, es war wirklich nicht gut. Aber ja, Sie haben schon recht.
Sie sind jetzt wohl die einzige Journalistin, die an jedem Verhandlungstag im Gerichtssaal war.
Es hat andere gehabt, aber von den grossen Zeitungen ja, von den nationalen Zeitungen ja.
Wie würden Sie denn überhaupt Ihren Beruf umschreiben? Ist es das investigative Journalismus? Sie zeigen jetzt mit Ihren Antworten, Sie haben ja viel tiefere Kenntnisse als nur, Sie sitzen im Gerichtssaal und hören zu. Also Sie haben ja selber schon auch Nachforschungen angestellt.
Also ja, schon die letzten 3 Jahre habe ich mich sehr intensiv damit befasst. Mir ist dann auch gesagt worden, vor etwa 3 Jahren, wo die Untersuchungshaft, wobei die ist jetzt in schon 4 Jahre, vielleicht 4 Jahre in dessen schon, wo die Untersuchungshaft in der Schweiz bekannt worden ist, das war ja ein ziemlicher Paukenschlag gewesen. Sie erinnern sich, oder? Man ist schon verschrocken. Und dann bin ich darauf angesetzt worden, habe ich auch wollen. Und dann hat man gesagt, geh mal gut graben. Und dann habe ich wirklich über Jahre probiert, Dokumente zu sehen, mit Leuten zu reden, mit allen Leuten, die irgendwie involviert sind, suchen, forschen. Das war am Anfang ist es schwierig gewesen. Es hat lange haben auch nur einzelne Parteien geredet, muss man sagen. Und dann mit der Zeit, wenn man Artikel immer wieder schreibt, publiziert, nachfragt, öffnet sich dann auch einem mehr Türen. Auch wenn man natürlich sehr, wie soll ich sagen, sachlich und nüchtern ist. Und ich glaube, das ist halt auch ein bisschen NZZ. Wir sind sicher nicht in den Reigen hineingefahren. Das sind automatisch alles Verbrecher und das ist strafrechtlich steckt für den Rest des Lebens ins Gefängnis, was ja auch so Stimmungen gehabt. Aber selbst ist sicher, was wir vorgemacht haben, wo ich auch intensiv dran war, wie das ist investigativ, das ist Recherche. Aber der Prozess ist dann natürlich einfach auch sicher darum sinnvoll gewesen, dass ich gegangen und meine Kollegen, die sich mit dem befasst haben, und nicht ein Gerichtsreporter. Weil es handelt sich um einen Fall von Wirtschaftsstrafkriminalität, Wirtschaftsrecht und von Firmen, die wir gut kennen. Oder der Prozess selber ist natürlich, für die Ordnung hat es mir geholfen. Ich habe jeden Tag für die Tageszeitung eingeordnet. Am Abend habe ich das gemacht, nach dem Prozess. Zusammen mit meinen Kollegen durchlesen lassen, besprochen. Und dort hat es natürlich geholfen, dass ich die meisten Vorwürfe kennt habe, die kommen. Also, das ist wahrscheinlich eine Vorbereitung ein bisschen wie ein Anwalt, oder, was
ja,
man da macht.
Eben, aber ich meine, ohne Aktenkenntnis
richtig, das ist, richtig.
Ist das gar nicht möglich.
Nein, Weil es ist schon so, also zum heutigen Zeitpunkt muss ich sagen, so ein Fall, wenn man das Zeug nicht vorliegen hat. Jeder erzählt ein bisschen etwas. Mhm. Oder jeder erzählt yes, seine Version. Yeah. Und die Dokumente sind ja zum Teil, die E-Mails sind auf so verschiedene Art lesbar. Und ich will dann das ganze E-Mail sehen, inklusive Datum, inklusive Antwort, inklusive Rückantwort. Klingt nicht immer. Aber wenn man das im Auge hat, dann kann man es anders schreiben drüber.
Eben, das wäre jetzt gerade meine nächste Frage gewesen. Wie stellen Sie sicher, dass Sie nicht einfach Spielball von Parteien werden?
Im Prinzip ist man da bis zu einem gewissen Grad, ist man da, vor allem am Anfang, weil dann die einen anfangen mit einem reden und ihre Sicht der Dinge klar tun. Und dann findet man vielleicht Leute auch sympathischer, andere weniger sympathisch. Das ist auch ganz menschlich. Und dann muss man einfach tief durchschnaufen, in sich selber gehen und das Zeug vielleicht auch wirklich mal mit Abstand nochmal besprechen und vor allem dann auch, warum ich es immer gut finde, mit Kollegen besprechen. Mit einem Kollegen, wo man den Fall am besten zusammen bearbeitet und sagen, da habe ich jetzt gehört, da habe ich gesehen, gibt es da noch eine andere Erklärung, kann man das so oder kann man das so? Da muss man als Journalist extrem vorsichtig sein.
Eben, und wie Sie gesagt haben, sich halt auch Dokumente zeigen lassen.
Ja, ich glaube, das habe ich eben früher noch nicht gemacht, als ich noch frischer war beim Beruf. Bin ich aber ganz begeistert gewesen, wenn ich einen Ausschnitt bekommen habe, gefunden, yeah. Und heute bin ich abgeklärt und sage, okay, ich finde, das hört sich alles spannend an, zeige mir das Originaldokument. Und dann rede ich mit den Leuten, die immer das Originaldokument reden, im Idealfall, und komme dann irgendwie zu einem, ob es denn tot ist oder nicht, ich weiß es nicht.
Gut, das weiss das Gericht schlussendlich auch nicht.
Ja.
Und einfach schnell zum Verstehen, Sie reden jetzt von Ihren Anfängen. Wie war denn Ihr Werdegang gewesen, ganz kurz?
Also, ab wann soll ich anfangen? Ich meine, Sie wollen nicht das Babyalter.
Nein, aber irgendwann haben Sie... irgendwann hat es in Journalismus getrieben.
Genau. Ich habe studiert an der HSG, internationale Beziehungen. Mhm. Das ist übrigens ein Drittel aufrecht. Ich möchte es einfach erwähnen.
Ja, das ist aber wichtig, das merkt man schon.
Ein Drittel Politik und ein Drittel Volkswirtschaft. Genau. Mhm. Und dann war ich kurz in der Privatwirtschaft und dann irgendwann hat es mir dort nicht so gefallen. Ich habe mich ziemlich gelangweilt bei dem, was ich gemacht habe. Ich habe nicht so recht gewusst, was machen. Und dann hat jemand gesagt, bei der Finanz- und Wirtschaft suchen zu reden. Mhm. Ein Redaktor, Redaktorin, dass ich dort gendergerecht bin. In der Finanzseite und die Chefin sei super, Dana Marie Niga-Ledermann. Das war eine Institution. Und dann haben die mich genommen. Ohne irgendwelche Schreiberfahrung. Und ich habe vom ersten Tag, als ich drin war, habe ich nicht gewusst,
das gefällt mir. Hat sie gewusst, das ist es.
Das gefällt mir. Also ich glaube, ich wäre auch gerne Staatsanwalt, muss ich sagen.
Staatsanwältin, ja, ich und Anwältin?
Anwältin, ja, das ist, ich glaube, ist auch interessant, ja. Ja, ich finde aber per se, wenn ich wählen müsste oder auch Richter, ich glaube, Staatsanwalt fände ich einen spannenden Beruf.
Weil es um zu untersuchen
ja,
geht?
Ja, weil man kann noch untersuchen.
Weil sie, gerne Leute einsperren?
Nein, aber ich finde natürlich schon, spannend,
möglichst
viele Fakten vor sich liegen haben und die und abklären, das finde ich spannend.
Ja. Jetzt, wo aber, Sie sagen, Sie haben wirklich einen ähnlichen Beruf?
Ich weiß es nicht. Nicht immer, nicht in jedem Fall. Aber ich glaube, es ist ein bisschen. Es hat ein bisschen Ähnlichkeit. Aber auch Anwälte, als Journalist, Anwälte hat auch sehr ähnliche Seiten. Und vielleicht sogar zum Teil auch Richter. Das ist alles ein bisschen. Oder Polizei, das ist alles ein bisschen ähnliches. Ein gewisses auch Gerechtigkeitsgefühl, das man hat, das wichtig ist.
Das hast du natürlich als Anwalt auch.
Eben, Anwalt habe ich auch gelernt. Ich habe nicht nur gesagt, Staatsanwalt. Nein.
Jetzt weiss ich nicht recht. Wären Sie bereit für eine kleine Urteilsprognose?
Ich habe natürlich eine persönliche Meinung. Und als NZZ ist das im Moment, dass wir keine Beeinflussung so quasi machen und uns nicht so zu klar, sondern wirklich beide Seiten nüchtern. Aber ich muss schon sagen, einfach anhand von dem, was ich gesehen habe in diesen zwei Wochen, zwei Monaten, drei Monaten,
ja, sogar Januar,
genau, ja, nein, eben, um Gottes Willen, also in diesen acht Tagen, ist es schon so, dass natürlich bei den Spesen, vielleicht etwa bei der Hälfte der Spesen, muss man sagen, ich glaube, da gibt es keine Entschuldigung. Also bei diesen privaten Reisen, bei diesen Arbeitskosten für das zertrümmerte Hotelzimmer.
Beschädigte Hotelzimmer.
Also dort sehe ich nicht wirklich, dort, also das ist, ich glaube, dort ist es zu weit. Auch wenn Dreifiesen das unterschrieben hat, ich glaube.
Ist
also,
das so, ja?
Ja, also die Spesen sind unterschrieben worden, die hat schon noch irgendjemand gesehen. Aber beim grossen Bereich, bei den Kapitalen, die Transaktionen, die beanstandet sind, ist ja nur bei der Comtrain, dass man wirklich beweisen kann, dass der Pirin Vinzenz privat beteiligt war. Und da gibt es halt die Gutachten. die sagen, es ist nicht strafrechtlich relevant.
Also sie sagen, es kann nur dort bewiesen werden, das ist jetzt also auch eine Prognose.
Das ist im Prinzip, muss ich ehrlich sagen, also ein Smoking Gun haben sie nicht gehabt bei den anderen drei. Arena Thun ist ja nie durchgeführt worden, der vierte, fünfte Fall. Es gibt bei Investnet in dieser beanstandeten Zeitperiode gibt es Indizien, gemäß Staatsanwalt langen die, aber es gibt für jedes Indiz oder für viele von den Indizien gibt es auch eine Gegenthese, ja, die Darlehen ja. Und so weiter. Mhm. Und das sage ich mir schon, das ist dann schon für mich schon, wenn man das mal so anschaut. Oder ich,
dann in dubio.
In dubio, genau. Mhm. Und dann würde ich eher
also der zeitliche Konnex tut nach Ihrer Ansicht nicht lange. Und der Betrag.
Ich warte, ich bin kein Jurist, also ich muss es erwähnen. Und ich habe einfach das Gefühl, es ist jetzt nicht so, vielleicht ist das aber nie so bei Gerichtsfällen, dass man rausläuft und sagt, jetzt haben sie es. Aber sie haben das miterlebt. Nach der Anklage hat man das Gefühl, meine Güte, das sind alles Verbrecher. Dann ist man rausgekommen nach der Verteidigung und hat gefunden, da ist ja einfach nicht viel dran. Und ich denke, die Worte liegt ein bisschen dazwischen, aber vielleicht schon so für die Anklage, dass die Hürden wahnsinnig hoch sind. Und ich habe gefunden, Betrug, wirklich eine betrügerische Absicht, Arglistig. Über die ganzen Fälle, so wirklich ein Smoking Gun, ist für mich schwierig zu sehen. Aber wenn sie jetzt morgen alle die Höchststrafe bekommen, dann hoffe ich, dass das Gericht auch begründet, dann sind wir gespannt. Oder ich tendiere ja für
also aber sie sagen, weniger. Aber was sagen Sie bei diesen Unternehmenstransaktionen?
Also, ja, wissen Sie, also
in der Tendenz sagen Sie, gibt es einen Freispruch?
Also so weit möchte ich mir nicht rauslassen. Okay. Ich weiß halt nicht, wie sehr die ganze Geheimhalterei und das Ganze, oder man hat wirklich viel gemacht, um die Sachen geheim zu halten, oder vom Herrn Stocker.
Aber für das gibt es natürlich auch legale, legitime Gründe.
Gibt es, ob die ausreichen oder ob man aus diesen Handlungen, dass er gesagt hat, reden wir nicht darüber, verraten es niemand, ob man da etwas strafrechtliches Relevanz machen kann. Ich weiß es nicht. Also ich bin sehr gespannt.
Aber selbst wenn man schlussendlich den Sachverhalt so zusammensetzen kann, wie die Staatsanwaltschaft behauptet, ist ja dann noch immer eine grosse Frage, ob es überhaupt ein Betrug kann vorliegen kann, weil wir eigentlich keinen Schaden haben.
Das ist auch eine Sache mit dem Schaden, oder? Das ist ja, natürlich auch mit dem ganzen Russisch. Aber nochmal, ich bin nicht der Nickli. Aber für mich ist es schon so, dass Zweifel, die Verteidigung hat können berechtigte Zweifel wecken in einigen Fällen.
Und
aber es gibt natürlich auch Punkte, wo ich sagen muss, die Anklage sicher zu Recht und sie Sachen sagen, die nicht in Ordnung sind. Mhm. Aber wie denn das geurteilt und gewertet wird, werden wir morgen
sehen. Eben, bei dieser Retrozession, das ist eine nicht beantwortete rechtliche Frage, ja. Wo natürlich bis ans Bundesgericht geht. Das ist
genau.
Eine spannende Frage.
Genau, oder? Und es ist auch spannend, ich glaube, das sagen mir Juristen, wie jetzt wird das Sebastian Eppli schon einen Entscheid treffen, wird das wagen, um ein wirklich erstinstanzliches, fantastisches Urteil oder neues Urteil fehlen, oder reicht er die heiße Kartoffel gern weiter? Andererseits sind ja drei Richter und ich nehme an, es ist kein Einzelpersonenentscheid.
Ich würde jetzt einfach sagen, wobei ich es natürlich nicht statistisch untermauern kann, aber ich würde sagen, in der Tendenz tun erstinstanzliche Gerichte lieber einmal schuldig sprechen und sagen, ja, sollen die halt oben freisprechen.
Sie sind da der Profi, oder? Ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Und ich fände es, ehrlich gesagt, als Journalist, der nicht Gerichtsjournalist ist, fände ich es eigenartig.
Das ist falsch, weil also erstens haben wir in dubio, im Zweifel sollte man eben nicht verurteilen, da sollte man das Rückgrat haben. Und das wird viel zu wenig in die Waagschale gelegt, was das für beschuldigte Person bedeutet, überhaupt so ein Verfahren, das ist eine immense Belastung. Und wenn du dann noch das Damlockschwert von einer erstinstanzlichen Verurteilung hast, vielleicht sogar ins Gefängnis musst, theoretisch, dann bist du über Jahre hinweg blockiert.
Ja klar, also ich finde schon, also ich hoffe morgen wirklich auf ein nachvollziehendes, fair wirkendes Urteil.
Und was würden Sie jetzt aus dem Buch heraus sagen, was gibt es für Strafen morgen?
Da müssen Sie leider, da müssen Sie jetzt warten bis morgen. Da möchte ich mich jetzt nicht rauslaufen. Sie probieren es, ist okay. Würde ich auch an ihrer Stelle.
Nein, aber es ist ein spekulatives. Oder man hat immer das Gefühl, strafzumässig, das sei etwas Exaktes. Und die Juristen versuchen es auch als wie Wissenschaft zu verkaufen. Aber schlussendlich ist es ein Buchentscheid und du kannst irgendwie fast alles begründen.
Also ich hoffe jetzt schon nicht, dass das so ist, sondern so, dass man es wirklich gut nachvollziehen kann. Aber ich gehe eigentlich davon aus, das sind erfahrene Richter, das erfahrenes Gericht. Hoffen wir, dass das, Ja, hoffen wir, das kommt so.
Also ich meine, der Idealfall ist ja, es muss der Rechtsstaat gewinnen. Und das bedingt, dass das Gericht morgen nachvollziehbar erklärt, genau, wie es was ist. Und dann genau, kann man es nämlich auch akzeptieren als Öffentlichkeit. Ja, genau. Und wenn das Gericht klar und deutlich kann sagen kann, darum schuldig, darum Freispruch,
dann ist das
eben,
in Ordnung.
Und dann ist eben nicht, hängt sie, ja, der König soll fallen, sondern nein, dann ist es so, wie es ist. Oder? Es ist sauber angeschaut worden.
Hoffen wir, dass das so kommt.
Also jetzt möchte ich mich verabschieden, habe aber schon wieder vergessen, wie man ihren Namen ausspricht.
Baches. Er ist ja schwierig, es ist Spanisch, ich weiß nicht.
Kein Problem. Ich danke vielmals für Ihre Zeit.
Danke, Bonin.
Und dann sehen wir uns morgen.
Wunderbar.